Deutschlandfunk, Information und Musik.
Bis vor wenigen Wochen noch, da sorgte man für Gesundheit etwa durch Besuch eines Fitnesscenters. Das hieß dann Prävention. Heute, in Corona-Zeiten, sorgen wir für Gesundheit durch Fernbleiben und Vermeiden des Fitnesscenters. Abstand halten heißt die Devise. Auch das ist Prävention. Längst erledigen aber Wearables die Kontrolle unserer Gesundheitsdaten. Das sind so tragbare Armbänder oder Uhren, die messen und vermessen uns. Das gibt's schon lange. Überdies wird an einer freiwilligen Corona-App gerade gearbeitet, einer Tracking-App, die neue Infektionsherde frühzeitig einzudämmen helfen soll. Ich habe mit dem Wirtschafts- und Literaturwissenschaftler Felix Maschewski gesprochen, Co-Autor eines Buchs über Wearables, digitale Verführung, soziale Kontrolle. Wir kennen also seit gut 15 Jahren die Quantified Self-Bewegung. Sogenannte Tracker optimieren unsere Gesundheit, sagen uns, wie es uns geht, optimieren die Live-Performance. Wir gewinnen dann Erkenntnisse durch Aufzeichnung und Analyse von Personendaten. Das ist also eine, kann man sagen, längst ausgefaltete soziale Praxis.
Tracking-Geräte sind in unterschiedlichste Geschäftsmodelle, beispielsweise bei Versicherungen, eingeflossen. Und es gibt sogar Universitäten in den USA, die die Whole Person Education sich auf die Fahnen geschrieben haben. Das heißt, dass in die Endnoten auch die Fitnesswerte mit einfließen. Und so ist etwas entstanden, was wir in unserem Buch auch analysieren als Institutionalisierung oder Normalisierung solcher Technologien und Praktiken, so dass das einstmals vielleicht isolierte, quantifizierte Selbst sukzessive in so etwas überführt wurde, was man als quantifiziertes Kollektiv beschreiben kann.
Nun greift das Ganze ja ins Gesellschaftliche aus und über so individuelle Phänomene, die wir gerade beschrieben haben, hinaus gibt es ja seit wenigen Jahren kulturkritische Beobachtungen, beispielsweise von Shoshana Zuboff, aber ich zähle Sie und Ihre publizistische Partnerin, Frau Anna-Verena Nosdorf, dazu, die sagen, naja, was wir da gerade so erleben, führt ja am Ende dazu, dass wir Verhalten vorhersagen können. Das geht so weit, dass man vom Vorhersagekapitalismus spricht oder von einem prognostischen Kapitalismus, der unser Verhalten abmessen kann. Ist das so richtig?
Ja, ich denke, wovon zum Beispiel auch Shoshana Zuboff spricht, vielleicht sollte man das vorher erstmal kurz so etwas definieren. Dieser Vorhersagekapitalismus oder Überwachungskapitalismus beschreibt ja zunächst schlicht die Ökonomie der Datenmonopolisten von Google, Facebook und Co. Also eine Ökonomie, die mit Daten Geld verdient, geradezu konstitutiv auf Überwachung, das heißt auf die Erfassung, Sammlung und Analyse individueller Kenngrößen setzt. Geld wird dann aber nicht nur, und da haben Sie völlig recht, mit diesen Daten allein verdient, sondern diese Daten werden immer wieder in mathematische Modelle der Musteranalyse und Wahrscheinlichkeitsrechnung eingepflegt, sodass man das Verhalten in gewisser Weise antizipierbar macht und natürlich im kommerziellen Sinne dadurch auch vielleicht besser verkaufbar macht. Ein solches Ökonomiemodell ist damit einer ganzen Reihe von Problemen natürlich behaftet. Das sieht man jetzt schon auf dem ersten Blick. Probleme, die von fragwürdigen Eingriffen in die Privatsphäre bis hin zu massiven Wissens- und Machtasymmetrien führen können, die man ja nicht nur für den Einzelnen problematisch sind, aber auch für die Demokratie an sich, was man zum Beispiel vor 2 Jahren beim Cambridge Analytica-Skandal recht gut sehen konnte.
Herr Maschewski, wir sprechen im Moment einer weltweiten Corona-Pandemie. Wir diskutieren über freiwillige Einschränkung von Grundrechten. Wir haben das schon massiv. Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit. Alles das ist schon eingeschränkt. Handydaten für den Viruskampf heißen beispielsweise Überschriften in der Zeitung. Telekom liefert Bewegungsprofile. Italienische Fachleute erhoffen sich Kontakte von Infizierten mit den Bewegungsdaten des Mobiltelefons nachvollziehen zu können. Das ist also jetzt schon eine ausgefeiltete Form des Trackings, wie wir sie zu Beginn beschrieben haben. Man ist damit teilweise erfolgreich im Kampf gegen die Krankheit, Südkorea, Singapur, Taiwan, Israel. Aber es ist auch eine Art elektronischer Passierschein, Kontrollschein. Bist du gesund, darfst du durch, bist du es nicht, verfolgen wir dich weiter. Das ist doch ein weiterer Schritt auf dem Weg zum gläsernen Bürger, oder?
Ich glaube, dass wir hier so an so einer Wegscheide uns gerade bewegen, dass diese ganze Corona-Krise etwas ist, wo wir wirklich schauen müssen, in welche Richtung wir wollen, bezüglich dieser überwachungskapitalistischen Praktiken, bezüglich dieser Tracking-Technologien. Wenn ich jetzt einmal kurz nochmal darauf rekurrieren darf, bezüglich der Telekom, Sie haben ja diese Datenspende angesprochen, dass hier ja anonymisierte Funkzellendaten weitergereicht wurden an das RKI. Das ist zunächst relativ unproblematisch aus datenschutzrechtlichen Gründen oder Sichtweisen. Aber was zum Beispiel in diesen anderen Ländern, die Sie angesprachen, Südkorea, aber auch in China passiert, das sollte uns wirklich zu denken geben, wie das Druck auf unsere Politik hier auslöst. Zum Beispiel hat ja auch Jens Spahn darüber diskutiert, dass man das Contact Tracing sehr viel ja, persönlicher verlaufen lassen könnte, anhand persönlicher Bewegungsprofile die potenziellen Ansteckungsketten besser nachvollziehen könnte. Und so sehe ich, dass wir hier wirklich in einer Entscheidungssituation kommen, in der wir schauen müssen, wie weit uns Privatsphäre wichtig ist, wie weit wir sie gegen womöglich die Gesundheit ausspielen wollen. Ich glaube auch, dass wir uns dafür etwas mehr Zeit nehmen sollten, als uns manchmal aktuell recht ist, weil wir doch hier etwas tun, was ja weit auch über diese Corona-Krise hinausreichen wird.
Sie haben vor einem guten Jahr, so haben wir uns kennengelernt, in der Züricher Zeitung einen ganzseitigen Artikel geschrieben, in dem Sie eine schöne Formulierung gefunden haben, die in mir nachgeklungen ist und nachgeschwungen ist. Sie sprachen davon, dass sich der Aggregatzustand des Zukünftigen gewandelt hat. So, das ist jetzt nicht nur eine poetische oder feuilletonistische Redeweise, weil damit geht was einher, nämlich. Ich nenne das die Regierung der Antizipation, die Vorwegnahmemöglichkeit, auch die Beschneidung von Optionen, vielleicht sogar auch Freiheitseinschränkungen. Wir stellen da gerade um von Vorhersehung auf Vorhersage, von Providenz auf Prognostik. Würden Sie mitgehen?
Ja, ich denke schon. Ich hatte das eben auch, glaube ich, gesagt, dass wir das sehr viel mehr in unser Leben lassen. Das hatte einerseits etwas mit dieser Datenökonomie zu tun, aber auch ganz grundsätzlich jetzt beispielsweise mit der aktuellen Situation. Und das ist Prognostik ist ja erstmal per se auch nicht unbedingt etwas Schlechtes. Es ist ja so eine Art Kontingenzmanagement, mit dem wir uns ja auf die Fairness des Schicksals etwas einstellen wollen. Und gerade bei Pandemien scheint Prognostik auch ein unverzichtbares Werkzeug zu sein, das sich vielleicht in Zeiten der immer besseren Tracking-Geräte und Wearables wahrscheinlich auch immer weiter verfeinern wird.
Das Phänomen ist doch, dass wir dadurch einen anderen Zukunfts- und Zeitbegriff haben und entwickeln, oder nicht?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass Sie, also das, was wir mit der Prognostik in diesem Artikel, den Sie vorhin angesprochen haben, beschrieben haben, war ja etwas, dass wir sukzessive durch diese Musteranalysen und Prädiktionstechnologien sukzessive die Vergangenheit in die Zukunft verlängern können und dadurch auch in gewisser Weise gewisse Aspekte der Autonomie verlieren. Das hat natürlich damit zu tun, dass, wenn man jetzt im speziellen Fall von Facebook zum Beispiel guckt, dass sie natürlich gewisse Sichtachsen einziehen, die sehr exklusiv für dieses Unternehmen selbst wichtig geworden sind. Ich glaube einfach, dass wir lange Zeit noch gar nicht wussten, was das eigentlich für Technologien sind, mit denen wir uns da umstellen und dass gerade solche algorithmischen Praktiken, die immer auf eine Wenn-Dann-Beziehung setzen, das heißt immer in gewisser Weise uns Handlungsmöglichkeiten bieten, aber auch ganz viele dabei sabotieren, dass wir uns darauf ganz anders einlassen sollten im Sinne von einer reflexiven medienwissenschaftlichen Kompetenz. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, lange Zeit vernachlässigt haben, wo wir ja bezüglich eines Zeitbegriffs, der sich verändert, vielleicht in so etwas hineinrutschen, was man vielleicht ein Futur 2 nennen könnte, dass man in diesen Technologien sukzessive versucht, ins Werk zu setzen, dass es immer so gewesen sein wird, wie antizipiert.
Sind soziale Phänomene wie Redlining, soziale Kontrolle nicht durch diese Form der Vorhersage jetzt immer besser möglich und das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das durchsetzt?
Also ich glaube schon, dass es solche Modi der Differenzierung auch in gewisser Weise der Diskriminierung geben kann. Das ist dann immer etwas die Frage, ob es auch wirklich dazu kommt. Ich glaube, dass sich diese ganzen Technologien, über die wir eben schon sprachen, das ist vom Tracking bis zu den Internetplattformen, dass sie sich weiter verbreiten werden, aber dass wir auch gewisse Gestaltungsspielräume haben, die wir nutzen sollten. Wenn ich aber höre, dass wir zum Beispiel in den USA, dass es dort Versicherungen gibt, die das Tragen eines Fitness-Trackers beispielsweise obligatorisch machen, dann in gewisser Weise die Gebühren, die wir dann zu zahlen haben, an die Laufleistung koppeln, merkt man schon recht schnell, dass sich hier ganz neue ja, Gruppen von meinetwegen gesunden und kranken, wohltrainierten und trägen, vielleicht auch vorsorgebewussten und fahrlässigen irgendwie bilden werden und sich da hier vielleicht ganz neue Hierarchien einstellen werden, die uns auch ein Stück weit zu denken geben sollten. Ich glaube, dass was das Redlining oder diese algorithmische Diskriminierung angeht, ich glaube, dass wir ein Stück weit im Diskurs dafür sensibilisiert sind, dass wir aber zukünftig, gerade was solche ethischen Prinzipien angeht, sehr viel mehr Wert auf die Diskussionen legen sollten, die wirklich auch, das heißt, uns wirklich mit den Ingenieuren, mit den Designern solcher Praktiken auseinandersetzen sollten und naja, ein Stück weit auch als beispielsweise Ethiker das Gespräch diesbezüglich suchen sollten.
Sagt Felix Maschewski, er hat zusammen mit Anna-Verena Postloff das Buch geschrieben: Wearables, digitale Verführung und soziale Kontrolle.